Heute in CT-Uplink scannen wir Objekte in 3D. Wir hacken eine Samsung-Kamera und wir lösen das CT-Cover-Puzzle, das es zur 600. CT gab.
CT-Uplink.
Ja, herzlich willkommen zu CT Uplink. Da sind wir wieder. Mein Name ist Achim Bartschok. Wir reden heute wieder über CT Nummer 11, die 600. CT, eine ganz besondere CT. Genau, da haben wir sie. Mit mir dabei sind heute
Peter König.
Peter König, ja, aus dem Ressort.
Aus dem Ressort Anwendungen, aber ich mache auch viele Dinge mit 3D. Heute habe ich ein bisschen was zum Thema Hardware zu sagen.
Okay.
Und ich bin Harald Bögeholz, rasender Rotstift oder offiziell Textchef von CT.
Fabian Scherschel aus dem Security-Ressort oder Cyber-Ressort, wie das, glaube ich, jetzt heißt.
Cyber Resort, das klingt auch ganz gut. Peter, wir fangen einfach mit dir an, weil du da draußen schon einige Sachen für uns vorbereitet hast. Du hast was mit Lasern gemacht oder mit 3D-Scanner, um genau zu sein.
Genau, ich habe mir einfach mal ein paar Geräte angeguckt, die nach einer ganz bestimmten Technik Objekte in 3D scannen. Und ich habe hier mal den MakerBot Digitizer mitgebracht, weil man das da so hoffentlich ganz gut sehen kann, wie sowas funktioniert. Also wir haben in der Mitte eine Kamera und wir haben seitlich angebracht zwei Laser, die projizieren Linien auf das Objekt, was hier auf dem Drehteller ist. Da haben wir mal ein formschönes violettes Tentakel mitgebracht, was ungefähr auch der Größe entspricht, was man maximal damit scannen kann. Und das sitzt also auf dem Drehteller hier und wenn der Scan dann losgeht, dann wird das schrittweise einfach gedreht und die Laser projizieren jeweils eine Linie auf das Objekt und weil die Kamera versetzt davon angebracht ist, kann man durch die Verzerrung der Laserlinie auf dem Objekt, kann die Software berechnen, wie die Oberfläche verläuft. Das ist so dieses
Also
Grundprinzip.
quasi die Entfernung von dem Laser oder wie?
Naja, es ist ja alles bekannt. Man weiß, wie die Kamera ausgerichtet ist, welchen Winkel sie aufnimmt. Man hat den Winkel von dem Laser, die Entfernung bis zur Mitte des Drehtellers, ist ja alles bekannt. Und dann ist es ein relativ simples Verfahren. Ja, also alles, was, wenn dieser Laser hier zum Beispiel arbeitet, alles, was jetzt weiter hier rüber abgebildet wird, von der Kamera aufgenommen wird, ist also weiter außen in Bezug auf diesen Drehteller.
Okay.
Es ist eigentlich ziemlich simpel. Und man hat eben diese beiden Laser, weil man ansonsten immer einen Schatten hätte. Ja? Also bestimmte Vertiefungen, die einfach nicht erfasst werden. Und es gibt halt mittlerweile mehrere Geräte von dieser Klasse. Also den MakerBot Digitizer, der kostete ursprünglich mal über 1000 Euro. Der ist inzwischen günstiger zu haben. Also es liegt jetzt knapp unter 1000 Euro. Den kann man einfach so kaufen. Wir haben noch ein zweites Gerät im Test gehabt. Das war eigentlich eine ganz heiße, das haben wir als Video, das habe ich jetzt nicht mitgebracht. Das ist insofern eine ganz heiße Geschichte, weil dieses Gerät ist bei einer Kickstarter-Kampagne entstanden, also per Crowdfunding finanziert worden. Und es ist eines der allerersten Geräte, die jetzt überhaupt rausgegangen sind. Das konnten wir ergattern und konnten uns schon mal das angucken. Und
sagen wir uns das mal ganz kurz,
das können wir
ich
mal
zeig mal
kurz.
das Video
Genau, das hat
rein.
nämlich noch ein paar ganz
Sieht
lustige Sachen.
ein
Zum
bisschen
einen,
anders aus
ja,
auch.
das kann man handlich zusammenklappen. Das fand ich auch ganz charmant, ne? Also das ist sehr kompakt, dieses Ding. Und dann sieht man da auch wieder den Drehteller. Und da ist es dann so, dass das war eins unserer Testobjekte. Und das ist die passende Software dazu. Das Lustige an dem Gerät ist, das ist jetzt hier im Zeitraffer, dass es, wenn die untere Schicht erfasst ist, fährt der ganze Kopf mit den beiden Lasern und der Kamera ein Stück höher und dann geht die nächste Schicht, wird erfasst. Und das wird dann dazu einfach rangesetzt und dann wächst nach und nach dieses ganze Modell in die Höhe. Das dauert insgesamt bei der höchsten Auflösung über eine Stunde. Deshalb haben wir das jetzt hier so im Zeitraffer gemacht. Und da war das so, da ist die Software gerade noch ganz heiß in der Entwicklung und im Moment macht diese Software nur Punktewolken. Das hat man jetzt gerade in dem Video auch nochmal gesehen. Das heißt, einzelne Oberflächenpunkte werden erfasst und die werden auch entsprechend eingefärbt. Und ich bekomme ein 3D-Modell, was aus lauter 3D-Koordinaten besteht mit der entsprechenden Farbe. Der nächste Schritt ist dann für die Software, aus diesen Punktewolken tatsächlich eine geschlossene Hülle zu entwickeln. Das ist wiederum der Vorteil von diesem Scanner hier. Der erfasst zwar keine Farbe, aber der liefert mir gleich ein geschlossenes Modell. Und was bei dem auch noch besonders schön ist, ich kann, wenn ich jetzt das Objekt einmal erfasst habe und sage, der Scan ist noch nicht gut genug, kann ich es auch einfach so hinlegen, nochmal scannen vielleicht so hinlegen, nochmal scannen und die Software baut aus allen einzelnen Scans dann ein einheitliches Modell zusammen.
Und die merkt von alleine, wie du das hingelegt hast?
Die merkt von alleine.
Ist das irgendwie und dann
genau. Klappt
das einfach?
Genau, das klappt so. Die rechnen dann natürlich ein bisschen. Und zwar funktioniert es einfach so, die versucht erstmal gar nicht rauszukriegen, wie du es jetzt gedreht hast, sondern sie nimmt halt hinterher die Punktwolken und sagt, okay, wie könnte das so passen, was erkenne ich da so wieder? Ja? Und dann wird das zusammengepackt. Das Problem ist dann natürlich, dass es dann an einigen Stellen wieder Ausreißerpunkte gibt, die werden eliminiert. Also die Auflösung entspricht dann eben nicht insgesamt der Menge dieser gesamten Punktwolken, die insgesamt erfasst werden. Also das ist ein bisschen kitzelig.
Vor allem bei dem Modell kann ich mir auch vorstellen, das ist ja weich jetzt hier, das ist ja ein Plüschtier, dann verändert sich es ja auch ein bisschen, wenn man so drückt, dann, oder?
Genau, oder war also das bei dem speziell ist es jetzt nicht möglich, weil da verändere ich die Form. Also das muss ich wirklich in einem machen, aber wir haben ja zum Beispiel hier unseren T-Rex, den habe ich bei meinem Kollegen André Kramer vom Schreibtisch geklaut. Der hat so die ideale Größe eigentlich, ne? Weil er genau auf diesen Drehteller passt. Und den haben wir halt wirklich gedreht, den letzten Scan so auf dem Rücken gemacht.
Ja. Referenzsaurier für Scannertest.
Das ist der Referenzsaurier. Der andere Referenzobjekt ist dieser wunderbare Schnuckenbock hier. Da ist vor allem das Problem die Hinterschneidung bei den Hörnern. Also das ist ein wirklich kompliziertes Ding zu scannen. Aber was natürlich auch ziemlich schwierig ist, das ist bei dem jetzt relativ einfach, weil der hell ist, aber gerade der T-Rex ist ja noch stark gemustert. Der ist dunkel. Ja? Und die Technik arbeitet ja damit, die Laserlinie sich deutlich abhebt. Ja? Und wenn ich jetzt so ein unterschiedliches Muster da drauf habe, ja, ist die natürlich der Kontrast unterschiedlich stark. Das muss die Software alles rausrechnen. Also das ist auch, sowas ist schwieriger zu scannen als ein einfarbiges, helles Objekt zum Beispiel.
Und also wenn ich den jetzt eingescannt habe, dann habe ich ein 3D-Objekt. Wozu brauche ich das? Also gut, ich kann mir den jetzt wahrscheinlich dann nochmal ausdrucken, aber wenn ich mir nochmal kaufe, dann ist es ja wahrscheinlich billiger. Also was ist denn... Wofür brauche ich das jetzt als Privatnutzer, der da Lust an sowas hat?
Das ist eine gute Frage. Also es ist so, wir haben zum Beispiel natürlich auch versucht, mal was ernsthaft Sinnvolles zu machen. Und ein Kollege hatte einen... natürlich, klar. Ein Kollege
kommt
hatte,
in der CT auch mal
vor. Ja, ein Kollege hatte einen Teil von einem kaputten Staubsauger und hat gesagt, das ist da abgebrochen, ich bräuchte dieses Teil nochmal. Das haben wir natürlich auch ausprobiert. Das wird nicht so gut, dass ich hinterher das auf dem 3D-Drucker einfach ausdrucken kann und dann passt das. Ja? Aber insbesondere ist das Problem natürlich, dass so ein Teil dann auch irgendwelche Ausbuchtungen hat, Hinterschneidungen, irgendwelche Sachen, irgendwelche Löcher. Ja? Die werden, da kommt der Laser nicht rein. Die werden also nicht so richtig gut erfasst und so hundertprozentig maßhaltig ist es dann auch nicht. Also dafür taugt das nicht so richtig viel. Es ist im Moment eher so eine bei dieser Scannertechnik eher so eine Spaßveranstaltung. Aber man muss sich halt auch überlegen, dass 3D-Scannen und 3D-Drucken für den Hausgebrauch ungefähr so auf der Stufe ist wie die Homecomputer in den 80er Jahren im Vergleich zu der normalen Computerei. Das kommt erst so. Also wir haben da mittlerweile so die Amiga-Phase erreicht. Ja? Die C64 und Spektrum-Zeit ist so ein bisschen vorbei, aber es kommt erst so langsam. Und also wenn ich ein Objekt wie diesen T-Rex habe, das funktioniert relativ gut. Aber es ist tatsächlich, und das war eigentlich auch die große Erkenntnis bei diesen Drehteller-Scan-Tests, dass diese ganze Konfiguration mit dem Drehteller ihre ganz bestimmten Schwierigkeiten hat. Und ich meine, jetzt muss ich mal vielleicht hier mal im Detail das zeigen, wenn ich mal diese andere Kamera haben kann. Ich habe hier so eine eigentlich simple Form, diese Espresso-Kanne ist rund und dann ist dieser Hönkel da. So, und jetzt spielt mal die Kamera von dem Laserscanner. Und das hier ist die vom Linienlaser projizierte Laserebene. Ich stelle das Ding in die Mitte vom Teller. Das dreht sich. Ich sehe die ganze Zeit nur die Wand. So. Und erst, wenn ich jetzt hier so weit rum bin, an der Stelle, so, jetzt wird mal der Henkel erfasst. Das heißt, aber der Laser sieht den Henkel nur hier von der Stirnfläche. Und das ist ja ganz wenig charakteristisch. Er sieht nur, hier ist irgendwas und zack, dann ist es wieder vorbei. Ja? Und wenn man aber diese Kanne von der Seite anguckt, denkt man, das ist ja super charakteristisch, einfache Form ist, einfach zu erfassen. Ja? Aber gerade etwas, was in der Fläche seitlich so Ausleger hat, ist total schwierig zu scannen. Also müssen die Objekte schon weitgehend rund sein. Ja. Ja? Zweiter Punkt ist natürlich auch, diese Kanne ist spiegelnd. Das heißt, wenn ich einen Laser drauf projiziere, zeichnet sich die Linie nicht ab.
Ja, und sie ist eigentlich auch hohl.
Und sie das ist eigentlich kann der Laser
auch nicht erfassen.
Genau, das kommt noch hinzu. Aber es gibt tatsächlich für solche Geschichten diesen Trick, Man nimmt dann dieses Spray hier, womit man normalerweise auf Fußballplätzen irgendwie so Linien aufsprüht. Das ist ein abwaschbares Kreidespray. Und dann sprüht man dieses Ding vorübergehend ein.
Und dann, hat
und
man
dann das funktioniert es wieder super. Aber es ist eine irrsinnige Wurzerei. Ja.
Aber ich finde trotzdem die Scan auch deswegen so spannend, weil es ist ja so ein bisschen der Missing Link bei den 3D-Druckern. Also 3D-Drucker finden wir alle total spannend. Aber wenn man dann einen hat, dann braucht man auch irgendwas, um es auszudrucken. Und ich glaube, der Normalnutzer, der will sich ja nicht damit auseinandersetzen, sich alles selber zu modellieren. Also jetzt mal die Vorstellung, du bist Fahrradfahrer, du hast irgendwie ein Fahrradersatzteil, du willst es ja nicht selber modellieren, dann kannst du es genauso kaufen. Aber und dann gibt es vielleicht eine Datenbank, wo es das Teil gibt, oder ich kann mir halt was einscannen. Und insofern sind die Geräte an sich, finde ich ja schon ein ganz spannendes Ding, wenn man so in die Zukunft blickt, dass 3D-Drucker und...
Ja, oder ich will einen Animationsfilm machen und dann brauche ich ja irgendwie meinen Saurier im Computer.
Genau, für solche Dinge. Ja. Also das ist zum Beispiel was, man kann natürlich dann sowas animieren. Ja? Oder man kann natürlich auch, und für sowas wird es tatsächlich eingesetzt, ich habe mal das Beispiel gesehen, da sollte ein ergonomisch an die Hand eines bestimmten Baggerfahrers angepasster Schaltknüppel-Hönkel da oben gemacht werden. Ja? Und dann hat der einfach in Ton reingefasst und dann wurde das Ding da hinterher gescannt und sowas kannst du dann in 3D drucken. Also das sind diese Geschichten. Mhm. Jemand, der irgendwelche Prototypen modelliert und sagt, und das möchte ich dann drucken oder das möchte ich animieren. Für solche Zwecke ist es gut, aber es sind eben entsprechend Nischen. Und es gibt halt für Scans in einer anderen Größe, ich meine, da haben wir schon häufig in der CT drüber geschrieben, ja zum Beispiel die Möglichkeit, eine Kinect als einen Scanner zu verwenden, wenn man ganze Personen machen will, wenn man 3D-Porträts anfertigen will. Und also das ist einfach eine Technik, die für ganz spezielle Dinge möglich ist und sich für spezielle Dinge eignet. Und für andere Techniken, also für andere Anwendungsfälle, braucht man eben andere Techniken. Ich habe auf der Hannover Messe zum Beispiel einen Stand gesehen, die haben einen Computertomographen als 3D-Scanner verwendet. Und die haben dann so einen kleinen Floh, der in einem Bernstein drin war, fossil, irgendwie gescannt, dieses 3D-Modell dann halt in so groß ausgedruckt. Ja, das kostet dann natürlich entsprechend mehr, weil wer hat schon so einen Computertomographen?
Die sind ein bisschen teurer.
Die fahren da sogar einen eigenen Teilchenbeschleuniger für. Aber das ist halt auch eine andere. Also wir haben eine ganze Menge von Techniken und Verfahren und auch in verschiedenen Preisklassen gibt es da Geräte. Und das ist eben eine spezielle Sache.
Also eine letzte Sache, die mich noch interessieren würde. Ich habe ja sofort, als ich 3D-Scanner mir das gesehen habe, habe ich sofort an meine Zeiten mit Warhammer erinnert. Und du bist ja auch so ein Warhammer-Fan. Und
vielleicht halte ich das mal
hier.
Das
sind so kleine Modellfiguren. Wahrscheinlich sind die Scanner noch nicht präzise genug, um solche Figuren einzuscannen. Aber da habe ich mich sofort gefragt, was sind da mit Copyright? Also ich kann doch, also die Firma hier, Citadel,
Games Workshop,
ich meine, die verdienen ihr Geld halt damit, dass sie diese Figuren machen. Und jetzt komme ich, also wenn ich, als ich 15 Mal das gespielt habe, ich meine, du spielst ja heute noch, da hätte ich sofort alles mir eingescannt, was meine Freunde haben, damit ich diese Armeen habe. Und ist das nicht ein Riesenproblem?
Also du kriegst garantiert ein Problem, wenn du die Dinger einscannst, also mit der Technik, die entsprechend fein nachbildet und diese Dateien veröffentlicht. Da kriegst du garantiert Probleme mit. Ansonsten, wenn du das nur für dich im stillen Kämmerlein machst und auf deinem eigenen 3D-Drucker, ja, dann kriegt es erstens keiner mit und zweitens ist da auch die Handhabe sehr schwierig. Du hast ja kein kommerzielles Interesse daran. Das wird dann noch schwierig, wenn du sagst, ich will das für mich haben, aber ich beauftrage einen Dienstleister, ja, wie Shapeways oder so, jemand im Netz. Ich weiß von einigen Dienstleistern, die sich jede eingereichte Druckvorlage angucken. Und zwar deshalb, weil sie eben sicher gehen wollen, dass sie nichts Verbotenes tun. Also eine Kiste ist natürlich die Waffendiskussion, Waffen aus dem 3D-Drucker, aber vor allem auch wegen Copyright. Weil die nämlich sagen, wenn das ganz offensichtlich eine Copyrights-Verletzung ist, dann produzieren wir das nicht, weil sie als Hersteller ja da unter Umständen mit drin hängen. Ja? Und sowas ist zum Beispiel relativ eindeutig, wenn man irgendeine Figur jetzt reproduzieren würde, die ganz klar als Figur geschützt ist.
Mickey Mouse oder
sonst wie.
Und ich glaube auch Games Workshop.
Games Workshop ist da sehr hinterher. Also die machen, es gibt Firmen, die machen, also diese Miniaturen, da gibt es ja alles Mögliche, die machen irgendwie Ersatzwaffen oder so dafür, die kompatibel sind. Und,
also für die Figuren.
Für die Figuren, genau. Und da macht Games Workshop im Moment, hat einen riesen Rechtsstreit in den USA mit einer Firma, die heißt Chapter House. Die halt sagt, wir machen kompatible Sachen dazu. Und das ist so ähnlich wie bei Lego. Also ja, bei Lego gab es das ja auch immer mal wieder. Die haben das wirklich gar nicht gern.
Aber trotzdem, also ich meine, auch wenn ich das privat nutzen kann für die Firmen, wird das ja noch ein unheimlich spannendes Problem, weil die Möglichkeit, sich selber Sachen einfach zu kopieren, also je billiger die Geräte werden, je billiger die Materialien werden, ich meine, also wenn ich meine IKEA-Gabeln in ein paar Jahren mir selber einfach einscanne und nochmal neu ausdrucke, ja. dann stehen die doch alle vor einem riesen Problem, oder?
Ja, möglicherweise schon. Also im Moment ist es tatsächlich so, ich weiß nicht, was die Figur kostet, aber wenn du die Figur jetzt...
Die sind relativ teuer, sie also kostet schon 15, 20 Euro.
Gut, aber wenn du die aus Metall bei Shapeways bestellst, ist die auch nicht billiger. Das erstmal.
Die sind halt von Metall weggegangen. Also die neuen, das ist so ein Resin.
Ja, okay.
Also das kannst du, wenn der 3D-Drucker genug Auflösung hätte, dann könntest du die gut auch in der Qualität vom Material her, glaube ich, drucken.
Ja, also solche Drucker werden ja inzwischen auch schon erschwinglich. Tatsächlich, es gibt da die ersten, die so um die 3.000 Euro liegen. Werden wir demnächst auch mal, hoffentlich. da sind wir natürlich schon lange dran, sowas mal zu kriegen. Da würde die Druckerauflösung tatsächlich reichen. Nur dann sind wir wieder bei dem Problem mit den Scannern, das so fein zu erfassen, weil... Das haut so in dieser Form einfach noch nicht hin. Und das liegt einfach auch bei so einem Gerät daran, dass natürlich die Kamera, die da eingebaut ist, eine begrenzte Auflösung hat. Wenn ich da was ganz Winziges reinstelle, wird das zwar mit genauso vielen Schritten abgescannt wie ein großes Objekt, aber die Kamera hat ja auch wieder eine Pixelauflösung und das macht es dann ja auch wieder weniger detailliert. Und das ist eins der Probleme dabei. Aber es ist schon mal, es ist eine Frage des Preis-Leistungs-Verhältnisses im Moment.
Ja, und ich denke, also in Zukunft wird das nochmal eine spannende Frage. Reden wir mal über andere Kameras. Also wir hatten hier die Scanner und die Kamera. Du hast hier deine Urlaubskamera mitgebracht, oder was?
Nee,
was
das ist nicht meine. Das ist eine Samsung NX300, heißt die. Das ist so eine spiegellose Systemkamera. Lustigerweise läuft die auf Tizen. Das ist so eine Linux-Distribution, die wird jetzt, glaube ich, von der Linux Foundation gemacht.
Da sind auch einige Samsung-Smartwatches.
Genau, also die hat ein Interface mit Apps, die du da drauf laden kannst und so. Das Lustige an der Kamera ist, die hat so gut wie gar keine Sicherheitsvorkehrungen. Also da läuft der X-Server drauf, der bei Linux ja die Desktop-Verwaltung, die Fenster und so macht. Und X ist ja Netzwerk. Display-Server, der hängt einfach so, also wenn du die Kamera ins WLAN nimmst, hängt der da einfach so im WLAN rum. Da braucht man eigentlich gar nicht viel hängen, um die zu finden. Du kannst das mit Nmap, sagt er dir sofort, ja, da ist ein X-Server, hier ist der Port und dann kannst du hingehen und kannst halt, also das Einfachste, was man einfach so machen kann, ist beliebig Bilder da drauf schicken, auf das Display. Was natürlich nicht so schön ist, also die hat zum Beispiel so einen Selfie-Modus, wenn ich jetzt hier bei Starbucks sitze und hier Selfies von mir und meinem Freund mache und irgend so ein Hacker sitzt nebenan, im gleichen WLAN und schickt mir dann da Bilder drauf, die ich nicht haben will. Das ist nicht so schön. Dann läuft der X-Server natürlich immer mit Root, weil wir sind ja bei Linux, der halt mit Systemrechten. Also da könnte man wahrscheinlich rein, also der das entdeckt hat, der ist jetzt gerade dabei, zu gucken, ob man da nicht vielleicht aus dem Netz einfach Code drauf ausführen kann.
Das war George Lucas, habe ich gelesen.
ja, genau.
Georg Lucas. Georg
Lucas. Das hat noch ganz andere Sachen. Also das hat so einen NFC-Chip und der ist einfach beschreibbar.
NFC ist Funk, ja.
So nee, ja, genau, Nahfunk. Also das ist dafür gemacht, wenn du ein Android-Handy hast, also so Nexus, das hat ja auch NFC, da kannst du einfach dann dran gehen und dann überspielt er dir Bilder oder... aber da der beschreibbar ist, kann ich da einfach irgendwas anderes drauf machen. Also ich könnte das Ding so programmieren, dass ich mit meinem Android-Handy da dran gehe und dann gibt der mir einen App-Store-Link für irgendeine App.
Ein Trojaner.
Oder zum Beispiel, wenn ich Drittquelleninstallation aus Drittquellen installiert habe, irgendwie einen Trojaner-Link. Den muss man dann halt noch installieren auf dem Handy, da muss man eben auf OK klicken. Aber schön ist das trotzdem nicht. Mhm. Und dann noch ganz andere Sachen. Also der hat so einen DLNA-Server, so einen Media-Server. Der ist auch, wenn man den anmacht, ist der total offen. Also man kann Video, alles, was diese Kamera gerade so aufnimmt, kann man direkt ins Netz streamen.
Das ist also, ich kann mir das immer noch nicht so richtig, also natürlich kann ich mir das vorstellen, aber das ist ein richtiger Computer, das ist ein Linux-Computer, ja, da läuft ein X-Server und dann kann ich da einfach was auf dem Bildschirm, ja, also irgendwie, ja.
Es ist, ja, Linux ist jetzt halt überall drin und das Interessante bei diesen Firmen ist halt, die machen sich da gar keine Gedanken drüber, offensichtlich.
Aber ist das Linux oder ist das Android?
Das ist Linux, also Tizen ist nicht nur ein Linux-Kernel, sondern auch richtiges Userland. Also Ideen zum Beispiel wären da, man könnte da OpenWRT drauf installieren oder so.
Dann ist die Kamera ein WLAN-Router.
Ja, zum Beispiel. Klar, ja. Aber da gibt es bestimmt auch noch andere Sachen,
die man... Kann man auch einen Drucker daran anschließen, dann ist der Drucker-Server.
Man kann die Firmware lustigerweise auslesen darüber. Also die Kombination aus den Lücken gibt einem relativ viele Möglichkeiten. Also
das finde ich ganz interessant. Also ich habe jetzt sofort nur an die Gefahr davon gedacht, nämlich dass Hacker da drauf irgendwas Fieses machen können. Aber was du jetzt damit, man könnte damit ja dann auch sich ein gejailbreaktes Gerät machen und sich da einfach mal die Kamera basteln, und die man eigentlich haben will.
Webcam. Ja. Also WLAN-Webcam für
mit 1080p. Mit richtig guten Objektiven. Ja. Ne, die also unser Forum sagte auch sofort, oh cool, ist ja voll die Hacker-Kamera. Cool. Also ist voll das Feature. Ich fände es gut, wenn sie die Lücke schließen würden, sodass es ein optionales Feature ist, weil gerade kann man relativ nicht dagegen machen.
Dann wäre es cool, ja.
Ist das, also erstmal, wenn ich jetzt einen Router habe oder irgendwas, der eh immer im Netz ist, dann ist ja dieses Schließen der Lücke relativ trivial. Aber hier habe ich ja das Problem, ein Nutzer, der diese Kamera sich gekauft hat, dem ist ja vielleicht gar nicht bewusst, dass er da mal eine Firmware irgendwie, dass es ein Computer ist. Also gibt es überhaupt von Samsung jetzt, haben die gesagt, wir updaten das?
Im Moment noch gar nichts.
Und wenn sie sagen, wie Daddy, da muss ich die ja erstmal an meinen Rechner schließen, ich kriege überhaupt nicht mit, dass ich diese
Lücke... die hat, glaube ich, du kannst halt Updates, ich glaube nicht over the air, aber relativ einfach installieren. Aber die meisten Leute werden das nicht machen, weil die nie von dieser Lücke erfahren. Also wir haben ja bei der Fritzbox-Lücke die Probleme gehabt, dass die Leute sich nicht darüber klar sind, dass die ihren Router updaten müssen. Und jetzt kaum noch eine Kamera. Also die sehen halt das Interface, also die Kameras sehen ja heute alle so aus. Du weißt ja nicht, dass da Linux drunter läuft und ein X-Server und Enlightenment Desktop Environment. Also das weißt du ja nicht. Das sieht ja, als normaler Nutzer ist das ja für dich nur einfach ein Nutzerinterface. Ja.
Das heißt aber auch, als Nutzer kann ich erstmal gar nichts machen, wenn ich diese Kamera habe?
Gerade nicht, nee.
Ja gut, ich könnte jetzt WLAN wahrscheinlich
du kannst halt einfach nicht dem Ding, also nicht vertrauen irgendwelchen WLAN-Netzen. Also wenn ich jetzt wirklich draußen irgendwo bin, in einem offenen WLAN-Netz, das WLAN einfach nicht anmachen würde
ich. Die Funktion wäre eigentlich dafür da, damit ich zum Beispiel Bilder irgendwie gleich am Starbucks, wenn ich irgendwie unterwegs bin, dann gehe ich im Urlaub zum Starbucks, der hat ein offenes WLAN, dann lade ich einfach meine
Bilder hoch. Ja, eigentlich auch zu Hause. Also du kannst zu Hause im WLAN direkt auf Facebook, das hat so eine Facebook-App, kannst schön posten, aber die meisten Leute machen das ja nicht aus, wenn die
rausgehen. Nee, genau, die gehen raus.
Und ich habe jetzt noch nicht so ein lustiges Video gesehen, hat damit nichts zu tun, aber da hat irgendeiner, der ist mit dem Fahrrad durch London gefahren und hat Warbiking gemacht und hat sich hinten so einen Router reingepackt in seine Fahrradtasche und hat dann einfach alles aufgezeichnet, was er da so an offenen WLAN-Netzen sieht und so. Also wenn man so durch die Gegend fährt und da sind überall so Geräte, die WLAN haben, kann man das natürlich auch aufschnappen und sich dann mit den Teilen verbinden.
Und dann stell dir mal vor, deine Samsung-Waschmaschine und dein Kühlschrank, die haben auch alle irgendwann Tyson und dieselben Sicherheitslücken.
Ja, kannst du überall OpenWRT drauf installieren. Also
es sei denn immer dasselbe, Fabian, wenn du da bist, dann...
Ach, ich finde das gut. Diesmal ist das doch ein Feature. Das doch, also wenn jemand eine wirklich hackbare Kamera haben will, also das ist gute Idee.
Okay. Ja. Dann kommen wir nochmal zur CT zurück, und zwar zur CT11. Der Keno hat ja letzte Woche schon gesagt, das ist eine ganz besondere CT, weil es die 600. Ausgabe ist. Und das wäre jetzt an sich jetzt noch nicht vielleicht das spannendste Thema, um drüber zu reden, aber es gibt auch ein Rätsel. Und da hast du, Harald,
maßgeblich gearbeitet. Ich bin ja Puzzle-Erfinder im Nebenberuf. Immer wenn es was zu feiern gibt, muss ich eine Idee haben. Also diesmal war die Aufgabe, hab doch mal eine Idee mit 600 und mit dem CT-Cover. Mhm. Naja, und eine gute Idee ist jetzt vielleicht nicht so wahnsinnig originell, aber ich habe dann irgendwie dieses, ein CT-Cover-Puzzle erfunden. Vielleicht kannst du es mal irgendwie einblenden. Das nimmt einfach das Titelbild der CT, da ist ja eine 600 drauf. Ja. Und ein anderes Titelbild, nämlich das Titelbild der CT1. Die allererste Ausgabe von 1983, die 1283, jetzt kann man das so umschalten, wenn man das ist so in Kacheln zerlegt. Und wenn ich so eine Kachel anklicke, dann dreht die sich um. Also entweder habe ich das 600. Titelbild oder das der CT1.
Aber es dreht sich nicht nur die Kachel um, auf die man klickt, sondern auch die drumherum.
Richtig, es dreht sich auch, auch noch andere Kacheln um. Das Prinzip ist über 20 Jahre alt, nannte sich mal Lights Out, gab es als elektronisches Spiel. Ich habe mir ein bisschen Mathematik dazu noch überlegt. Also das ist zum Beispiel, gibt es das hier in drei Schwierigkeitsstufen. Leicht habe ich jetzt gerade eingestellt. Und dann gibt es noch, gibt es auch Extrem. Extrem. Das
sind einfach mehr Kacheln.
Da. Mehr Kacheln, da ist das in 10x7 Kacheln zerlegt, in 70 Dinger. Und dann ist das schon,
Ich bin raus.
Ist es extrem. wie der Name schon sagt. Das habe ich so ein bisschen gemacht in der Hoffnung, dass Leute auf die Idee kommen, es mit dem Computer zu lösen. ich habe das nirgendwo hingeschrieben. Also wir haben das so ein bisschen, also in der CT11 steht auch drin, wie das Puzzle programmiert wurde. Der Kollege Oliver Lau hat das in JavaScript programmiert und mit CSS, 3D-Animationen, dass die Kacheln sich so schön räumlich drehen und das alles. Und wir haben das nur so angedeutet, also nicht gesagt, nicht die Leute aufgefordert, es per Computer zu lösen, aber meine Hoffnung hat sich dann auch bestätigt. Es hat dann ein paar Tage, nachdem das Puzzle online war, hat das tatsächlich einer ein Skript geschrieben, mit dem, dass das halt löst. Das finde ich schön. Und ich schreibe dann jetzt für die CT13 nochmal einen Artikel, wo das mit der Mathematik so ein bisschen drin steht und wo vielleicht auch dieses Skript gewürdigt wird. Und ja, also die Mathematik zum Beispiel, da habe ich mir so ausgetüftelt, dass dieses Puzzle zwar zufällig erzeugt ist, aber eben so gesteuert, dass das leichte Puzzle immer mit 6 Zügen lösbar ist. Also jeder kriegt ein anderes Puzzle, aber es geht immer mit genau 6 Zügen.
Also genau, das heißt, wenn man
die perfekte Lösung... Und zwar in beide Richtungen. Das heißt, man kann sich aussuchen, ob man das Cover der 1 haben lieber mag oder das der 600 lieber mag, aber es geht beides mit genau 6 Zügen. Das.
Und es geht auf jeden Fall nicht kürzer.
Sechs Züge ist die optimale Lösung,
genau. Weil es gibt ja mehrere Lösungen, die sind nur unterschiedlich lang.
Klar, mehr überflüssige Klicks kann man natürlich, Umwege kann man beliebig gehen. Ihr habt ja gerade gesehen, ich habe es jetzt auch nicht geschafft eben, als ich es drum... Ich kann das gar nicht übrigens.
Also ich kann deswegen wolltest du ja ein Skript haben.
Ich kann es berechnen, ja, also für mich als Mathematiker ist es überhaupt kein Problem. Das lineare Algebra ist einfach, das Schwierige ist halt ein Gleichungssystem mit 70 Variablen. Ja. Also ich mit dem Computer ausrechnen kann ich es, aber selber klicken kann ich es nicht. Ja, da gibt es übrigens, das ist ein Gewinnspiel, das läuft auch noch. Also wenn ihr Lust habt, da mitzumachen, ct.de/600. Da gibt es hier diesen schicken Rubik's Cube im CT-Design.
Vielleicht kann den Peter mal genau in die Kamera halten.
Ja. Der ist also bedruckt mit, statt mit einfarbigen Flächen, halt mit Titelmotiven von CT. Und ja.
Den kann man wahrscheinlich auch per Skript lösen, wenn man weiß,
wie. Ja, gut, der Rubik's Cube hat ja nun schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Ja. Den kann man auch per Computer
lösen. Ich habe so Lego-Dinger
für. Ich habe eine iPhone-App, Cube Cheater. Da kann man den, fotografiert man den Würfel von 6 Seiten und dann sagt die App einem, wie das Ding
genau, das in der richtigen Reihenfolge.
Ja. Das wird mit diesem Würfel wahrscheinlich nicht gehen, weil die App rechnet mit einfarbigen Flächen. Also, und der hier ist auch noch ein bisschen schwieriger als
Hacker-proof.
Der ursprüngliche Würfel, weil man die mittleren Quadrate, die kann man drehen. Also wenn man den Rubik's Cube kann, so aus alten Zeiten, und den einfach so löst, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass die mittleren Quadrate nicht so richtig rumstehen. Also da muss man noch mal ein bisschen, auch wer den aus dem FF kann, muss da noch mal ein bisschen
das extra. Das heißt, wer das Rätsel löst, nachdenken. Bekommt ein neues Rätsel quasi auch.
Wer das Rätsel löst, hat die Chance auf ein neues. Wir kriegen jetzt nicht, wir geben jetzt nicht jedem einen, aber wir verlosen 60 von den
Würfeln. Ich habe ja auch gerade mal die Bestenliste von dem Extrem drauf. Vielleicht kannst du Johannes auch noch mal einblenden. Also das ist auch wirklich so, auch hier gibt es eine bestimmte Anzahl von Zügen, 35, mit denen man es bestenfalls lösen kann. Ich habe ja zufälligerweise, war ich der Erste bei uns in der Redaktion, der, als wir das im Testlauf hatten, extrem aus Versehen gelöst hat, weil ich einfach rumgeklickt habe und es bei 70 geschafft hat. Aber ich glaube, die 35 kann ich von ausgehen, da hat man zumindest am Computer ausgerechnet, wie es gehen müsste, oder?
Also gehe ich von aus. Ich glaube eigentlich, ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass man diese 35 Züge im
Kopf aus Versehen
findet. Aber ja gut.
Man kann es im Kopf auch berechnen.
Sagen wir so, die Wahrscheinlichkeit ist 128. Okay. Also einen ganz recht leichten Trick, ich verrate es jetzt nicht, kennt, also sagen wir mal ein Verfahren, kennt, wie das zu klicken ist, von oben nach unten nach einem bestimmten System, dann geht das mit einer Wahrscheinlichkeit von 128 auf. Einfach.
Ja. Vielleicht habe ich das intuitiv.
Vielleicht hast du das intuitiv. Aber du hast ja gesagt,
ich habe 70 Züge
gebaut. Das kann übrigens nicht sein. Die Anzahl der Züge ist immer ungerade
bei extrem schweren.
Ha! Du bist ersagt worden.
Er meint 71. Er findet
die Geschichte einfach nur.
Nee. Wahrscheinlich finde ich mich auch.
Das extrem schwere ist immer ungerade, ja. Aber ich gehe davon aus, dass die da in der besten Liste oben stehen, dass die das per Computer gelöst haben. Und das war auch insgeheim mein Plan. Ich habe immer gedacht.
Wir sind auch die einzige Zeitschrift, die sich über sowas freut.
Wir haben beim Programmieren haben wir auch total darauf geachtet. Ich hab den Programmierern eingeschärft, Leute, wir haben Leser, die versuchen, das zu hacken. Ja? Wir müssen das richtig ordentlich programmieren. Das kann ich
nicht
einfach
so wie
so,
Samsung.
Da darf nicht einfach nur
auf einer X-Server.
Da darf nicht einfach in dem JavaScript nur das drinstehen, ne? Weil wir gehen davon aus, die Leute manipulieren ganz bestimmt das JavaScript. Also garantiert. Ich habe sie ja quasi dazu aufgefordert. Deswegen muss der Server dieses Puzzle also nochmal in die Datenbank schreiben, und wenn es dann gelöst wird, dass er selber überprüfen, ob die Lösung auch tatsächlich funktioniert und auch nur einmal die Lösung akzeptieren für jedes Puzzle und so. Also da steckt mehr dahinter, als man so denkt, weil ich eben, wie gesagt, unsere Leser herausfordern wollte, es zu hacken. Und deswegen, also jetzt die Herausforderung meine ich jetzt nicht so, dass ich möchte, dass heise.de gehackt wird. Also, das war, so ist es nicht gemeint. Also, aber das Puzzle wer das Puzzle per Computer löst, der hat es auch verdient, finde ich.
Ja, ich erinnere mich nur, ich musste gerade so schmunzeln, weil es gab mal einen Adventskalender intern in der Redaktion, den auch, der für die Redaktion, nicht für die Redaktion, für den Verlag irgendwie gebastelt wurde und ihm auch intern programmiert wurde. Und da war halt auch irgendwie eine PHP-Variable oder so, die übergeben wurde. Und 5 Minuten später oder 10 Minuten, nachdem der Kalender veröffentlicht wurde, hat ein Kollege geschrieben, so kriegt er raus, was am so 24.
kriegt der alle Türen auf.
Also da muss man schon aufpassen. Unsere Leser sind da natürlich genauso. Ja.
Ich erinnere mich mal an jemanden, der hat unser Newsticker Wochenendschichtdienstprogramm gehackt. Also ich war das. Und
du hast das Passwort vergessen und musstest irgendwie reinkommen?
Gab Ärger, das darf man nicht.
Okay. Aber es geht ja jetzt auch nicht mehr, weil alles bei uns
jetzt
extrem
ist alles sicher total ist. Sicher.
Ja. 600 CCT, wir waren ja alle nicht bei der ersten dabei, aber ich habe gedacht, vielleicht bringt ihr mal alle eure CT mit, wo euer erster Artikel drin ist, weil ich finde es ganz lustig, wir sind ja von der Redakteursgeneration so ein bisschen unterschiedlich.
Bisschen, ja. Ich war, glaube ich, wie alt war ich, als die CT rauskam? 6 Monate?
1983 war die erste.
Warst du beim 30-jährigen Jubiläum schon da?
Ja.
Knapp, ne?
Ja.
Genau.
Also Harald ist uns, aber vielleicht fangen wir mal umgekehrt an. Du bist ja das Jüngste mit Jüngste, Pete. Was war dein erster Artikel?
Der war in der 2513, lustigerweise mit Harald zusammen. Währung im Kollektiv über Bitcoin.
Ach ja, genau. Gibt es das eigentlich noch, Bitcoin?
Gibt es noch, ja. Ich hoffe, ich besitze welche.
Okay, war damals echt ein großes Thema. Ist auch noch nicht so lange her. Wann war das? 2000?
Ja, ich meine, als wir das gemacht haben, das war auch schon früher ein großes Thema. Aber
okay. Wir haben das zu einem unglaublich guten Zeitpunkt gemacht. Ja. Als wir das gemacht haben, ist der Kurs von 100 Dollar auf 1000 gestiegen. Weil wir es gemacht haben, so weit würde ich nicht gehen, aber Bitcoin-Goldrausch haben wir außen drauf
geschrieben. Genau, das war lustiger, das waren 2 Titel. Ja. Ich fand einfach, man müsste das mal erklären,
wie das funktioniert. 2013, also letztes, nicht mal ein halbes Jahr, ne?
Ja. Und Peter, wie lange bist du dabei?
Nee, ich glaube, ich komme zuerst.
Entschuldigung.
Zwar mein erster war, da war ich noch Studi hier.
Genau.
Das war 2008, Donnervogel-Tuning. Die CT habe ich gar nicht behalten, aber es ging um Plugins von Thunderbird. War damals für mich ein spannendes Thema. Das andere, das muss ich jetzt auch sagen, mein zweiter Artikel war der erste große Artikel in der CT über Twitter, ne? 2008.
Oh, sowas Modernes, die jungen Leute. Ja, deswegen stellen wir junge Leute ein, um diesen modernen Kram da.
Ja, mein Fazit war irgendwie übrigens, alles ansonsten Quatsch. Sollte man den momentanen Hype um Twitter eher nüchtern betrachten. Ja? Wie bei allen sozialen Netzwerken lohnt sich der Einsatz nur, wenn man genügend Leute mitbringt oder dort vorfindet, mit denen man sich auch wirklich unterhalten möchte.
Ja. Also das war Quatsch, was der Quatsch ist, aber gut.
Wenigstens hast du nicht gesagt, dass es nichts draus wird,
Und
man sofort vergessen sollte.
Das Internet ist nur eine vorübergehende Erscheinung. Also
mein Heft war die 21/2005. Ich weiß nicht, ob man das sieht. Das ist ein sehr schönes Heft, auch von der Titelzusammenstellung irgendwie, was Microsoft für Vista plant zum Beispiel.
Und die hat 99 Euro gekostet.
Das waren die Schnäppchen-PCs damals. Und mein Artikel damals, da war ich tatsächlich Praktikant und ich habe mich beschäftigt mit Internet-Fotodienstleistern. Und was es nie wieder bei mir hinterher gab, war, ich hatte 3 Seiten Tabelle. Komplett, weil irgendwie wusste ich noch nicht so ganz genau, wie man ein Testfeld zusammenstellt. Und ich habe gedacht, die müssen wir alle testen. Und dieser Artikel damals...
War also eine Heidenarbeit.
Es war eine Heidenarbeit, 10 Seiten, einen kompletten Monat Arbeit. Ich habe nichts anderes in der Zeit gemacht. Ich war damals natürlich auch ins Tagesgeschäft noch nicht eingebunden, in dem Maße wie heute. Und das war echt auch ein ziemliches Brett. Aber es hat natürlich auch Spaß gemacht und... im Prinzip war das der erste Prüfstand, den ich so richtig nach der CT-Lehre dann auch durchgezogen habe. Ne? Das ist aber auch schon eine ganze Weile her. Achso, und ich habe ausgerechnet, das war übrigens CT 375.
Okay. Ah ja. Dann bist du ja schon fast die Hälfte der Zeit.
Das sind drei Jahre.
Wir sind ja umgestellt irgendwann
von monatlich
auf 14-täglich. Ja,
deshalb täuschen die Zahlen. Genau. Also, ja.
Aber du hast vielleicht sogar schon die meisten Hefte, warst du da,
ja,
oder?
In dieser Runde jedenfalls, ja. Also meine erste CT, das war Juli 1987. Ja, ja, so alt bin ich schon. Und die, allerdings noch nicht als hauptberuflicher Redakteur, sondern ich hatte, das ist übrigens auch eine Geschichte, die hat, ich habe für CT geschrieben, bevor ich sie gelesen habe. Also die CT mit meinem ersten Artikel drin war die erste CT, die ich in die Hand bekam, und da fand ich sie so gut, dass ich sie gleich abonniert habe.
Das war ja bei mir übrigens fast auch so.
Ja, also damals hat man am Atari ST, es gab eine CT-Uhr für den Atari ST, und dann ja, dann hat über Atari ST ROM-Spielen, war wie kreativ.
Auch schöner Titel.
Da habe ich damit in Assembler das Betriebssystem des Atari ST gepatcht, damit er diese Uhr, damit man nicht immer eine Diskette booten musste, um die Uhrzeit richtig zu haben. So waren die damaligen Zeiten.
Du hast über Twitter geschrieben, also jetzt habe ich in Assembly mein Leben das Betriebssystem.
Ja,
naja, ja. Wie kam es denn dazu, dass du da geschrieben hast als Nicht-CT-Leser?
Ganz einfach, diese CT-Uhr, die gab es als Bausatz zu kaufen. Und in dem lokalen Computerladen habe ich das gefunden und hat gedacht, auch cool, eine Uhr für den Atari ST. Und da hatten die einfach den CT-Artikel fotokopiert und den mit reingelegt. Also ich hatte einen fotokopierten CT-Artikel als Anleitung und diese Uhr, und da musste man da das ROM rausstellen und da die Uhr da reinstöpseln und so dies und das. Und dann habe ich gedacht, ja, wie gesagt, ist ja doof mit dieser Bootdiskette, wenn man die vergessen hat, stimmt die Uhr nicht. Und dann habe ich das halt ins Betriebssystem reingefummelt, und als das dann alles funktioniert, habe ich gedacht, jetzt diese CT, schreibe ich denen mal einen Brief. Ich hab da was erfunden, seid ihr daran interessiert? Und dann passierte nichts. drei Monate lang. Das weiß ich noch. Und dann kam einer mit einer Antwort, ja klar, interessiert uns, schicken Sie mal. Und dann habe ich wieder einen Brief geschrieben, das ist also keine E-Mail, 1987. Habe ich wieder einen Brief geschrieben, ja, Entschuldigung, ich habe noch nie für eine Zeitschrift geschrieben, wie macht man denn das? Also wie, ich meine, die haben einfach, ich sitze ja jetzt am anderen Ende, ne? Also inzwischen weiß ich, wenn ein Autor anfragt, irgendwie, dann, dass man ihm erstmal die Autorenrichtlinien schickt, die haben wir inzwischen auch schriftlich, das heißt, da steht dann eben auch ein bisschen Anleitung, wie schreibt man für CT. Aber damals, ja, ne, wusste ich nicht, muss ich da jetzt eine Diskette schicken oder es gab ja auch noch kein, naja, Punkt, Punkt, Punkt. Also wurde dann beantwortet, und dann habe ich das da hingeschickt, und dann war plötzlich irgendwann das Belegexemplar im Briefkasten. Also früher war das auch nicht so. Heute tauschen wir ja mit den Autoren per E-Mail das Manuskript hin und her aus und so, ja. Aber damals war dann plötzlich die CT im Briefkasten als Belegexemplar. das war die erste CT, die ich tatsächlich komplett dann gelesen habe, und dann habe ich sie abonniert, ja. Und dann habe ich noch 10 Jahre lang weiter nebenberuflich für CT geschrieben, bevor ich dann 95.
Wurdest du?
95 habe ich dann mal irgendwie mal gefragt, ob ich das eigentlich hauptberuflich machen darf. Und dann ging das formlos. Also, Vorstellungsgespräch war 10 Minuten Kaffee trinken mit dem Chefredakteur, und Bewerbung schreiben nicht nötig, war alles.
Ja, so. Ich glaube, mein Bewerbungsgespräch war irgendwie gefühlt 4-5 Stunden.
So war das so in den alten Zeiten.
Ja. Ja, schön. Dann haben wir doch auch ein bisschen mal zurückgeguckt in die CT. Ich würde sagen, dann belassen wir es heute dabei und würde sagen, nächste Woche gucken wir uns wieder eine von den aktuellen CTs an, weil nicht wieder die alten Geschichten rausgraben, sondern die neuen.
Wir können einfach mal so eine Retro-Folge machen und einfach nur altes Zeug, das ist bestimmt lustig.
Es gibt tatsächlich, das können wir vielleicht verlinken, was ich total spannend finde, ein Video mit dem Christian Persson und dem Detlef Grell.
Und Andreas Stiller,
genau, über die ersten CTs. Also da erzählen die, finde ich total spannend, ein bisschen was darüber, wie es so losging. Verlinken wir nochmal im Podcast, findet ihr auch bei auf heise.de/videos, glaube ich. Aber verlinken wir auch nochmal. Also das wäre auf jeden Fall, ist auf jeden Fall sehenswert. Aber vielleicht machen wir trotzdem nochmal irgendwie mal ein bisschen Retro. Finde ich auf jeden Fall cool. Nächste Woche aber nicht.
Jetzt auch erstmal hier die 600. CT, ne? Und ct.de/600 hier noch.
Genau, nochmal mitmachen beim Retro. Nächste Woche machen wir CT12.
601. CT.
601. CT wird auch sehr spannend. Und würde sagen, bis dahin sage ich mal tschüss.
Jo, ciao.
Tschüss.
CT Uplink.